온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 456. Wir beginnen mit einem längeren Beitrag über die Migration aus Mittelamerika in Richtung USA. Diese war ein Fokus des 8. Weltsozialforums, welches Anfang November letzten Jahres in Mexiko stattfand. Lauri Stürenberg und Jonathan Moret nahmen nicht nur am Weltsozialforum teil, sondern gingen auch auf die Straße, um mit Mitgliedern der in Mexiko-Stadt ankommenden MigrantInnen-Karawane zu sprechen. Ihr Bericht gibt einen Einblick in Fluchtursachen, Wünsche und Hoffnungen der MigrantInnen sowie die Gefahren, denen sie auf dem Weg in den Norden ausgesetzt sind. Am 21. Februar war Tag der Muttersprache. An diesem Tag wird der Vielfalt der Sprachen auf der Welt gedacht. Auch in Mexiko wird mehr als eine Sprache gesprochen. Und im Süden des Landes ist für viele Menschen nicht Spanisch die Muttersprache. Der aus Oaxaca stammende Rapper Una Isu stellt uns am Schluss der Sendung seine Muttersprache, Mixteco, vor. Doch bevor wir loslegen, gibt es noch eine Nachricht aus Argentinien. Eine interessante halbe Stunde wünschen die Ondistas.
Unter Info, Nachrichten.
Argentinien. Am 18. März sprach ein Gericht in der Provinz Chubut 5 junge Mapuche-Indigene frei. Der Bekleidungskonzern Benetton hatte sie des Viehdiebstahls und der Landbesetzung beschuldigt. Richterin Estefania stellte fest, dass keine Beweise für die Anschuldigungen vorlagen. Auch konnte ihnen eine Mitgliedschaft in der Resistencia Ancestral Mapuche nicht nachgewiesen werden. Seit Monaten behauptet Argentiniens Sicherheitsministerin Patricia Bullrich, dass die um ihre Landrechte kämpfenden Mapuche der angeblichen Terrororganisation angehören. Beweise für die Existenz dieser Organisation konnte sie allerdings bisher keine vorlegen. Richterin Estefania ordnete auch die Einrichtung eines runden Tisches an. Dieser soll unter Einbeziehung der Provinzregierung die Landrechte der Mapuche-Gemeinden klären. Darüber hinaus leitete sie ein Ermittlungsverfahren gegen den zuständigen Staatsanwalt Oscar Oro ein. Dieser hatte Anklage gegen die jungen Mapuche erhoben, obwohl er keinerlei Beweise für die angeblich von ihnen begangenen Verbrechen vorlegen konnte.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 4, hochwertige Bildung. Eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Doch was soll das sein, hochwertige Bildung?
Hochwertige Bildung ist für mich, meinen Hochschulabschluss machen zu können.
Para mí, educación de calidad es tener los elementos suficientes para poder desarrollar mi vida profesional.
Also fit für den Job gemacht werden.
Esta preparatoria tiene una visión de trabajo comunal.
Diese Schule verfolgt einen kommunalen Ansatz, in dem die Gemeinde eine wichtige Rolle spielt.
En cuanto a la comunidad.
Damit junge Menschen auch auf dem Land eine Perspektive haben. Manche Kids wollen einfach nur zur Schule gehen können. Und das aus gutem Grund.
Más de 5 millones de personas entre 15 y 65 años de edad no saben leer y escribir.
Denn selbst in Mexiko können 5 Millionen Erwachsene weder lesen noch schreiben. Und mit dem gleichberechtigten Zugang für alle zu Bildung scheint es auch nicht weit her zu sein.
El gobierno no tiene preocupación por los pueblos indígenas.
Der guatemaltekische Staat trägt gar nicht zur Ausbildung von Frauen bei.
Zumindest für Indigene und für Frauen. Doch das soll sich alles bis zum Jahr 2030 ändern. Denn Bildung ist die Grundlage für die Verbesserung der Lebensbedingungen und eine nachhaltige Entwicklung. Und sie ist auch Voraussetzung für die Umsetzung der anderen Nachhaltigkeitsziele.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Mexico City, Donnerstag, kurz nach 11 Uhr. Im Casa Refugiados, einer Einrichtung für in der Hauptstadt ankommende Migranten, sitzen etwa 12 Menschen hinter einer Glastür. Sie warten darauf, dass man sie aufruft. Einige unterhalten sich, andere schauen auf ihre Handys oder auf den Bildschirm an der Wand. Es läuft ein Infobeitrag. Wie beantrage ich einen Aufenthaltsstatus in Mexiko? Wie finde ich Arbeit? Wie fülle ich meine Formulare aus? Mit diesen Fragen wird man Ihnen hier weiterhelfen. Workshops, persönliche Gespräche, Austauschtreffen werden im Casa Refugiados organisiert, um den Menschen ihre Ankunft zu erleichtern und ihnen dabei zu helfen, ein neues Leben in Mexiko zu beginnen. Alle 2 Minuten klopft es draußen an der Tür oder es klingelt. Einer von den Wartenden ist Jordan, 24 Jahre alt, aus Honduras. Seit 1 Monat ist er in Mexiko und hat wie die meisten hier eine anstrengende Reise hinter sich.
Auf meinem Weg haben mir viele Menschen geholfen. Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft und ein Polizist hat sie mir für 300 Pesos abgekauft. Mit dem Geld kam ich bis dorthin, wo der Zug war. Wir sind auf die Waggons geklettert und einmal oben haben wir abgewartet. Die Leute, die ich getroffen habe, waren sehr gut zu mir. Sie haben uns Mandarinen gegeben und Zitronenlimonade und Tortillas. Ich will mich nicht beschweren, denn dank der Hilfe der Menschen hier und dank der Hilfe Gottes bin ich jetzt hier. Als ich aufgebrochen bin, war meine Frau schwanger. Wir konnten die Reise nicht zusammen machen, das wäre zu schwer für sie gewesen. Also ging ich alleine los, als ich die Karawane sah. Ich bin mit dem Zug gefahren, mit der Bestie.
La Bestia, die Bestie, das ist der Güterzug, dessen Gleisstrecke sich von Süden Richtung Norden quer durch Mexiko bahnt. Durch den grünen Dschungel von Chiapas, durch die Hügellandschaft von Oaxaca, vorbei an Mexiko-Stadt und weiter Richtung Norden, fast bis an die US-amerikanische Grenze. Für viele Menschen, die den Lebensbedingungen in Zentralamerika entfliehen wollen, ist es der schnellste Weg, einen der ratternden Waggons zu besteigen und so das Land in nur wenigen Tagen zu durchqueren. Auf der Suche nach einem besseren Leben sind sie bereit, alles zu riskieren. Nicht ohne Grund hat die Bestie ihren Namen.
Ich habe gesehen, wie ein Mädchen das Bein abgeschnitten wurde, in Coatzacoalco, Veracruz. Mit der Bestie zu reisen ist nicht einfach, glaubt das ja nicht.
Jordan aus Honduras ist mit seiner Geschichte nicht allein. Wie viele andere brach er aus seinem Heimatland auf, um ein Leben in Sicherheit zu beginnen. Das Länderdreieck aus El Salvador, Guatemala und Honduras in Zentralamerika zählt zu den gefährlichsten Regionen der Erde. Organisierte Gangs, sogenannte Maras, schüchtern die Bevölkerung ein. Aus Angst vor Gewalt, Kriminalität und Korruption begeben sich viele auf den Weg Richtung Norden, die meisten mit dem Ziel, die USA zu erreichen. Zahlen der Vereinten Nationen zufolge werden jährlich in keinem anderen Land der Erde so viele Menschen getötet wie in El Salvador und Honduras. Gerechnet auf 100.000 Einwohner gab es im Jahr 2016 über 82 Mordfälle in El Salvador. In Honduras waren es auf 100.000 Einwohner über 56. Die Angst vor den Maras, der fehlende Schutz durch den Staat, sind aber nicht die einzigen Gründe, die die Menschen aus Zentralamerika zur Flucht antreiben, meint Sergio Cuevas, Menschenrechtsaktivist der Organisation Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados.
Menschen fliehen aufgrund der Gewaltsituation in ihren Heimatländern. Die Maras versuchen in Honduras die Kontrolle über Städte und Regionen zu übernehmen. In El Salvador sieht es ähnlich aus. Aber viele Menschen träumen auch von einem besseren Leben. Das ist nicht der amerikanische Traum, den sie wollen, sondern eher die Hoffnung, sich in einer anderen Welt zu sehen. Einer Welt, die über das hinausgeht, was sie leben.
Von seinem Wunsch nach einem besseren Leben für sich und seine Familie berichtet auch Jordan.
Am Anfang hatte ich die Idee, aufzubrechen und Dollars zu verdienen, um die Familie voranzubringen. Ich habe 2 Töchter. Die eine wird bald 1 Jahr alt, meine zweite Tochter ist erst 1 Monat alt. Leider war ich bei ihrer Geburt nicht da, aber ich bin gegangen, um ihr zu helfen. Es macht mich traurig, weil ich die Kinder natürlich noch immer will. Und was ich will, ist, sie voranzubringen. Aber das geht in Honduras nicht. Mit der Unsicherheit, mit dem Mangel an der Arbeit, mit der politischen Situation. Wenn du mit dem Kandidaten der Regierungspartei nicht einverstanden bist, hast du keine Hilfe.
Es wird geschätzt, dass sich jedes Jahr mehr als 450.000 Personen aus dem zentralamerikanischen Raum auf den Weg machen, um durch Mexiko in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Tendenz steigend. Und auch wenn Migrationsbewegungen wie diese eigentlich nichts Neues sind, haben die Migrantenkarawanen, die im Jahr 2018 ihre Reise Richtung Norden antraten, für Aufsehen und ein immer noch andauerndes humanitäres Chaos gesorgt.
Eine Karawane von 7.000 Menschen, das ist nichts im Vergleich zu den über 400.000 Migranten, die pro Jahr durch Mexiko Richtung Norden reisen. Aber die Karawanen in diesem Jahr waren extrem sichtbar. Immer mehr Menschen haben sich angeschlossen und am Ende summiert sich dieser Migrationsstrom an einem Punkt an der Grenze zu den USA, so wie jetzt in Tijuana. Es war offensichtlich, dass sich das in eine humanitäre Krise entwickeln würde. Nun warten tausende Menschen an der Grenze auf einer Liste.
Die Liste, das ist nichts weiter als ein Buch, in das sich die Migranten, die an den offiziellen Migrationspunkten an der Grenze zu den Vereinigten Staaten warten, eintragen. So wird die Reihenfolge festgelegt, in der sie den US-amerikanischen Beamten ihre Asylanträge entgegenbringen. Die Regierung von Donald Trump hat die Anzahl der Anträge begrenzt, die pro Tag an den offiziellen Grenzstationen entgegengenommen werden. So bearbeiten die US-Beamten täglich nur zwischen 40 und 100 Anträge. Und da die US-amerikanische Regierung kein Interesse daran zu haben scheint, den Prozess zu beschleunigen, staut es sich an der Grenze. In Tijuana stehen derzeit mehr als 5.000 Namen auf der Liste. Verwaltet wird die Liste weder von der US-Regierung noch von der mexikanischen, sondern von den wartenden Migranten selbst. Nachdem man seinen Namen eingetragen hat, erhält man eine Nummer, per Hand auf ein Blatt Papier geschrieben, und wird gebeten, in ein paar Wochen wiederzukommen, um zu prüfen, ob man auf der Liste nach oben gewandert ist. In der Zwischenzeit verbleiben die Migranten in Tijuana, schlafen in Sportstadien, in Zelten oder auf der Straße. Sergio Cuevas von der Organisation Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados ist empört.
Ich frage mich, warum die mexikanische Regierung nicht Stellung bezieht, sondern die humanitäre Krise mitträgt, die wir in Tijuana sehen. In Wirklichkeit muss der Aufnahmestaat diese potenziellen Flüchtlinge in Obhut nehmen. Das heißt, eigentlich müsste sich die USA um diese Menschen kümmern, denn dieses Land ist es, bei dem die Menschen Zuflucht suchen. Es wundert mich auch, dass die mexikanische Regierung die Politik der USA nicht in Frage stellt. Nicht sagt, hör mal, wir haben hier Flüchtlingscamps auf unserer Seite der Grenze, aber du, auf der anderen Seite musst dich dort den Papierkram annehmen, damit die Menschen ihren Status beantragen können.
Experten zufolge sind die langen Wartezeiten auf der mexikanischen Seite der Grenze ein direkter Effekt der US-amerikanischen Grenzpolitik. Aber warten kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. So sehen sich viele Menschen dazu ermutigt, auf andere Weise zu versuchen, in die USA einzureisen. Getrieben von Verzweiflung haben sich Migranten in Tijuana in der Vergangenheit ohne Papiere ihren Weg an den offiziellen Grenzstationen vorbeigebahnt, um sich anschließend von US-Behörden verhaften zu lassen, in der Hoffnung, so ihre Asylanträge auf US-amerikanischem Boden stellen zu können.
Die Menschen haben hauptsächlich die Strategie verfolgt, den Weg zu gehen, den andere schon vor ihnen gegangen sind. Der Cousin, der Freund, die Nachbarin. Aber jetzt, mit den Einschränkungen, die wir sehen, scheinen die Menschen mit mehr Bedacht zu reisen. Wenn sie sich entscheiden, in die USA zu migrieren, machen sie das auf strategischere Art und Weise.
Undokumentiert in die USA einzureisen, ist aber kein einfaches Unterfangen. Die Grenze von Mexiko in die USA zu überqueren, geht nur an tendenziell gefährlichen Orten, die nur eingeschränkt überwacht werden. Trockene Wüsten, reißende Flüsse, raue Felsenlandschaften, viele Menschen fallen den lebensfeindlichen Abschnitten der rund 3200 Kilometer langen Grenze zum Opfer und sterben auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Im Jahr 2017 wurden 412 Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko tot aufgefunden. Knapp 15 Menschen mehr als im Vorjahr. Und das, obwohl die Zahl der undokumentierten Grenzübertritte insgesamt zurückgegangen ist, seit Trump sein Amt angetreten hat. Außerdem sind dies nur die offiziellen Zahlen. wie viel mehr Menschen auf ihrem Weg durch die Wüste Sonora verdursten oder ertrinken, wenn sie über Gräben, Kanäle oder sogar den Rio Grande versuchen, in die USA zu gelangen, bleibt im Dunkeln. Dabei sind Migranten auf ihrem Weg nicht nur Naturgewalten ausgesetzt. Die verschärfte Grenzpolitik Trumps spielt auch in die Hände der organisierten Kriminalität, meint Maria Hernandez von Ärzte ohne Grenzen Mexiko.
Die Menschen sind auf ihrem Weg permanent Gewaltsituationen ausgesetzt. Sie werden Opfer des organisierten Verbrechens und leider sogar der lokalen Behörden. Und dabei sehen wir, dass die politischen Maßnahmen nicht die effektivsten sind, mit denen auf diese Probleme reagiert wird. Menschen fliehen vor Gewalt, vor Armut, aber dann finden sie auf ihrem Weg noch mehr Gewalt. Letztendlich sollten die Regierungen den Menschen ihre Grundrechte garantieren und ihnen eine sichere Durchreise ermöglichen.
In ihrer Verzweiflung begeben sich immer mehr Menschen in die Hände von Schmugglern, die ihnen versprechen, sie auf sicherem Wege in die USA zu befördern. Davon weiß auch Sergio Cuevas zu berichten.
Wenn sie ökonomisch dazu in der Lage sind, reisen sie mit einem Menschenschmuggler. Sie bezahlen den Schmuggler und erhalten im Gegenzug den kompletten Service. Es gibt quasi einen Katalog. Zahlst du so und so viel, erhältst du das und das. Je mehr du zahlst, desto bessere Leistungen bekommst du. Es gibt Fälle, in denen Kinder von diesen Menschenschmugglern betrogen wurden. Zum Beispiel wurde ihnen gesagt, dass ihre Familie nur für das billigste Paket gezahlt hat. Und um weiter in die USA geschmuggelt zu werden und für diese Kosten aufzukommen, sollen sie nun für die Schmuggler arbeiten. In Chiapas ist es vorgekommen, dass man Kinder mitgenommen hat in eine Cafeteria und dort hat man ihnen gesagt, dass sie hier eine Woche arbeiten müssen, um für ihre Weiterreise zu bezahlen. Das nennt man Ausbeutung der Arbeitskraft. Aber so glauben die Migranten, dass es nicht reicht, nur verhältnismäßig wenig an die Menschenschmuggler zu bezahlen, um in die USA geschmuggelt zu werden. Wenn es kaum Bedingungen gibt, unter denen Migranten legal in die Vereinigten Staaten reisen können, um dort Zuflucht zu suchen, beginnen sie, diese Art von Strategien zu entwickeln.
Das Homeland Security Office der USA schätzt, dass transnationale Menschenschmuggler pro geschmuggelte Person rund $5,000 verdienen. Dabei geht das Geld häufig auch an Autoritäten der Regierung. Seien es Polizisten, die Bestechungsgelder entgegennehmen, um im Gegenzug beide Augen zuzudrücken, oder korrupte Beamte, die den Migranten gefälschte Dokumente verkaufen.
Das, was wir über den Menschenhandel in Mexiko wissen, reduziert sich auf das, was die Regierung sagt. Aber dabei wird nie von denjenigen Beamten gesprochen, die als Komplizen des Menschenhandels gemeldet wurden. Wir konnten beobachten, dass Behörden der Staatsanwaltschaft begannen, den Migranten Papiere für ihren Aufenthaltsstatus zu verkaufen. Sie sagten ihnen, wir sind zwar nicht das Nationale Institut für Migration, das eigentlich für Visa zuständig ist, aber wir geben dir dieses Papier, mit dem du das Visum sofort bekommst. Mit dem Papier bist du nicht mehr illegal und keiner kann dir auf deiner Reise etwas anhaben. Dieses Papier kostet dich 2000 Pesos.
Zweifellos haben die politischen Hindernisse, die die US-Regierung den Migranten schon vor Grenzübertritt in den Weg legt, eine Wirkung. Aber ist es tatsächlich die gewünschte? Bis jetzt lässt sich kaum feststellen, dass sich Menschen davon abhalten lassen, ihre Reise Richtung Norden anzutreten. Zu groß ist das Leid in ihren Heimatländern, zu stark der Wunsch nach einem Leben in Sicherheit. So setzen sie ihre Reise fort. Sie kommen weiter. Was sich ändert, ist wie. Aber während sich die Strategien der Migranten verändern und sich Migrationsrouten verschieben, bleibt häufig unbeachtet, was die Aktionen der USA in Mexiko selbst bewirken. Dabei hat das, was Trump auf der anderen Seite der Grenze entscheidet, verkündet und twittert, auch einen Effekt auf die mexikanische Gesellschaft, meint Vania Ruiz vom Casa Refugiados in Mexiko-Stadt.
Natürlich wirken sich Trumps Kommentare auch auf die mexikanische Bevölkerung aus, darauf, wie Migranten hier in Mexiko von den Menschen wahrgenommen werden, darauf, wie die Gesellschaft die mexikanische Migrationspolitik bewertet. Und so wird auch manchmal an die falschen Informationen geglaubt, die Trump in der Welt verbreitet.
Sergio Cuevas von der Organisation Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados ist ähnlicher Ansicht.
Dieser Effekt, das ist der Trump-Effekt. Mit dem, was Trump sagt, sorgt er für einen bestimmten Diskurs hier in Mexiko. Mit all den Maßnahmen, die er in den USA ergreift und mit dem, was er behauptet, denken hier viele Leute, die ihr fremdenfeindliches Denken vorher für sich behalten haben, dass sie nun alles sagen können. Sie sagen, schaut mal, wenn die Vereinigten Staaten diese Art von Aktion unternehmen, dann stimmt es doch, dass die Migranten uns etwas Böses wollen, oder?
In diesem Glauben gingen Ende November auch einige Bewohner von Tijuana auf die Straße, um gegen die ankommenden Migranten zu demonstrieren. Unter ihren Protestrufen war auch das Wort Invasion zu vernehmen, ein Begriff, den ursprünglich Trump in Bezug auf die Migrantenkarawane ins Spiel gebracht hat. Dabei sind unter den Migranten, die ihren Weg nach Mexiko wagen, auch einige, die vor Diskriminierung in ihrem eigenen Land geflohen sind, zum Beispiel Jordan.
Ich habe in einem Land der Ignoranz gelebt. Kein Land, niemand sollte rassistisch sein.
Eine Reihe verschiedener NGOs unterstützen die in Mexiko ankommenden Menschen bei ihrer Reise und bei ihren Entscheidungen. Allerdings verfügen sie häufig nur über mexikanische Informationen, das heißt Informationen über den Asylprozess in Mexiko, nicht aber über die Bedingungen der USA. So hat sich zum Beispiel das Casa Refugiados darauf spezialisiert, Migranten dabei zu begleiten, mexikanisches Asyl zu beantragen und ihnen die Ankunft in Mexico City zu erleichtern.
Wir folgen dem ethischen Prinzip, dass wir nur die Informationen weitergeben, die wir selbst kennen. Nur so können wir die Menschen richtig unterstützen. Wenn es Migranten gibt, die uns sagen, dass sie in die USA weiterreisen wollen, intervenieren wir nicht. Dann versuchen wir, uns an andere Organisationen zu wenden, die die Informationen oder Mittel dazu haben, auch diesen Menschen weiterzuhelfen. Aber wir konzentrieren uns auf die Leute, die sich entschieden haben, den Status hier in Mexiko zu beantragen.
Ironischerweise liegt es ganz im Interesse der USA, dass möglichst viele Menschen in Mexiko Asyl oder einen anderen Aufenthaltsstatus beantragen und so nicht weiter in die Vereinigten Staaten reisen. Viele der Organisationen, die Migranten bei ihren Anträgen in Mexiko unterstützen, werden von den Vereinten Nationen finanziert, genauer gesagt vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, häufig einfach UNHCR genannt. UNHCR setzt sich dafür ein, dass die Menschenrechte von Geflüchteten gewahrt werden und leistet außerdem humanitäre Hilfe, wenn Menschen in akute Not geraten sind. Viele Nichtregierungsorganisationen in der Welt und in Mexiko insbesondere arbeiten mit der UNHCR zusammen. Sie erhalten Gelder, um Projekte umzusetzen und den Migranten vor Ort zu helfen. Größter Spendengeber der UNHCR allerdings sind die USA.
Man muss sich fragen, wie viel Geld der Vereinten Nationen und von UNHCR aus den USA kommt. Warum hat UNHCR so ein Interesse daran, dass es den Migranten so viel leichter gemacht wird, hier in Mexiko Asyl zu beantragen, aber nicht in den USA?
Im Jahr 2018 spendeten die USA mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar an UNHCR. Das Gesamtbudget der UNHCR wurde damit zu über 40% aus US-Töpfen finanziert. Dass die USA damit erheblichen Einfluss darauf hat, wie die wiederum von der UNHCR finanzierten Organisationen ihr Geld einsetzen, liegt auf der Hand.
Es ist interessant, was die mexikanische Regierung in dieser Hinsicht tut. Denn der mexikanische Staat, der auch mit UNHCR und verschiedenen Organisationen zusammenarbeitet, ist auch dabei, die Migranten zu überzeugen, hier zu bleiben. Das erleichtert es den USA. So haben nicht sie die Verantwortung, sich den Menschen anzunehmen.
Daten der UNHCR zufolge hat sich die Zahl der Asylanträge in Mexiko zwischen 2013 und 2015 um 162% erhöht. Und das, obwohl viele eigentlich planen, ihre Reise fortzusetzen.
Es sind einige, die in Mexiko Zuflucht suchen, aber eigentlich auf eine Gelegenheit warten, sicher in die USA zu gelangen. Ihr eigentliches Ziel sind die USA, nicht Mexiko.
Einmal in Mexiko Asyl beantragt, ist es allerdings fast unmöglich, im Anschluss in den USA Asyl zu bekommen. Und das wissen die wenigsten.
Die Menschen müssen sich darüber im Klaren sein, dass Mexiko das Land ist, in dem sie ihren Aufenthaltsstatus beantragen möchten. Wenn das Endziel eigentlich die Vereinigten Staaten sind, ist der Weg dorthin schwieriger und riskanter, wenn schon ein Status in Mexiko beantragt wurde. Denn wenn sie in Mexiko einen Antrag stellen, ihren Status aber anschließend aufgeben, weil sie Schutz in den USA beantragen wollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Antrag abgelehnt wird.
Obwohl die Chancen auf Asyl in den USA extrem schlecht sind, bleiben die Vereinigten Staaten Ziel Nummer eins. Und das nicht nur für Migranten aus Honduras, El Salvador, Guatemala und südlicheren Regionen, sondern auch für Menschen aus Mexiko, die der Gewalt und Korruption entfliehen wollen. Jordan hat sich entschieden, in Mexiko zu bleiben, zumindest für den Moment.
Bueno,
Ich bin gegangen, weil ich in die USA wollte. Mexiko ist sehr schön, die Menschen hier sind gut zu mir. Also habe ich mich entschieden zu bleiben. Aber ich kann nicht sagen, ob ich wirklich bleibe oder ob ich gehe.
No es un dialecto, es oro que guardo un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no me das menos, esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Pequeños, pero corazones de guerrero. Preservando la cultura, seguiremos creciendo. Chirre, currando, cumina, tanto junto a la que lo tuenta vitana. Y tanto son doy, cusendo cachinano. Chicubi samana, chindaca ni nindo. Santa finando cachina, cochundo. From Mixteco to inglés, bolígrafo representing Oaxaca, hell yeah. Yes, Mr. Zapotec, tricky, we all cut you really rich. And nobody takes it away from me, my memories, my dignity. A native friend of Yuku, I would always be Mixteco hasta la muerte, until I die. Let me be free, and spit everything I feel. Cause I'm hope I did to see my prophecy fulfilled. The unity of my people together as equal. This is dedicated to my brothers and my sisters. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto. Solo que guardo un paño, aquí te lo presento. Ahora soy trilingüe, ya no me das menos. Esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo mixteco su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. Ahora levanto la cabeza, el orgullo de Benito Juárez. Respeto, derecho ajeno es la paz, ya lo sabes. Son frases inmortales que penetran en el alma del ser humano. Eso va dedicada para mis hermanas, mis hermanos. Unidos como el amor de la princesa Dona Jinucano. Para mi país entero vamos continuando, rescatando nuestras raíces rotos. Esto solo comienza de una revolución mental, mi evolución personal. Ahora dime que les representa en este instrumental. Porque ya no nos vamos a dejar dominar por sus insultos tan cobardes. Son mis especiales, debería de callarse, mejor les calle mi lenguaje. Chibiti, ecuiva, cachito rugui. Chibiti, ecuiva, cachito rugui. Y Shanui, y Gabi, tiso y Takunda, y Nina, cuiva, dándose Nekichi. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño. Aquí te lo presento, ahora soy trilingüe. Ya no me das menos, esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo mixteco su lenguaje, no es un dialecto. Deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. I got so much to give, so much to live, so much to change with this gift. Put my roots on the map, waking up the mentally oppressed. Expect my rise to resurrect all these native souls that has been dead. Making a shift from embarrassment to a greater pride. Hey bro, where you from? Ha, now you won't deny it. I'm from Oaxaca, kid, why would you hide it? Take your mask off if you don't like it. Cause your native tongue is a treasure, don't give it away. Find it down the river while you can never see it again. Hey, Cuba, sacanando, tenda kunjo, una isuquita, sao ninjina, ribiro, tishani di kokini, nasate na kubida dosanti neki shinjisha, nurukun ken nyani, ne shanu nane nyani, kubena shanui, chalu isikui, chabiti indu kanui. Mixteco su lenguaje, no es un dialecto, solo que guarda un paño, aquí te lo presento, ahora soy trilingüe, ya no me das menos, esto va por los que insultan a todos mis oaxaqueños. Yo mixteco su lenguaje, no es un dialecto, deja que te exprese mis versos de conocimiento. Rescata tu cultura, que no te diga lo contrario. Procura avanzar para preservar lo más sagrado. Yeah, esto va dedicado para toda mi gente oaxaqueña allá afuera. Ajá, luchando por preservar su cultura. Yeah, en especial, esto va dedicado para los autónomos, Fresno, California. Ajá, este es bolígrafo Uraisu, desde el principio, 2012. Ajá, como dice, yeah.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.